Manchmal handelt Jesus in den Evangelien so überraschend, dass selbst langjährige Jünger innerlich stolpern. Der sonst so sanfte Heiland verflucht einen Baum und wirft im Tempel die Tische um. Hinter diesen dramatischen Szenen steht jedoch kein plötzlicher Stimmungswechsel, sondern eine sorgfältige, göttliche Vorbereitung auf das Kreuz und ein tiefes Licht darüber, was Gott wirklich sucht, echte Frucht, ein gereinigtes Haus und ein Herz, das im Glauben betet und vergibt. Der verfluchte Feigenbaum, Gottes Urteil über fruchtlose Religiosität. Der Hunger Jesu am Morgen vor Jerusalem ist mehr als eine beiläufige Randnotiz. Markus berichtet, und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Der Sohn Gottes, der in sich selbst Quelle allen Lebens ist, nährt sich der Stadt Gottes als ein Hungriger. In seinem Hunger wird die tiefere Sehnsucht Gottes sichtbar, er sucht Frucht, eine Antwort aus dem Leben seines Volkes, etwas, das seinem Herzen entspricht und ihn zufriedenstellt. Als er von Weitem den Feigenbaum voller Blätter sieht, scheint die Erwartung berechtigt zu sein. Die Fülle der Blätter kündigt Leben und Ertrag an, das, was die Augen sehen, weckt Hoffnung. Doch als er an den Baum tritt, fand er nichts als Blätter. Zwischen dem Versprechen der Erscheinung und der Wirklichkeit des Inneren klafft eine leere, bittere Distanz. In Markus 11,12 heißt es, dass der Herr hungrig war. Das bedeutet, dass er nach Frucht von den Kindern Israels verlangte, damit Gott zufriedengestellt würde. Der Feigenbaum hatte jedoch keine Frucht. Wir haben gesehen, dass dieser Feigenbaum ein Symbol für die Nation Israel ist. Die Tatsache, dass er voller Blätter, aber ohne Frucht war, zeigt, dass die Nation Israel zu jener Zeit voller äußerem Schein war, aber nichts hatte, was Gott zufriedenstellen konnte. Die Schrift hilft, dieses Zeichen einzuordnen. In Jeremia 24 werden zwei Körbe mit Feigen zum Bild für das Volk, der eine Korb sehr gute Feigen wie die Frühfeigen und der andere Korb sehr schlechte Feigen, die vor Schlechtigkeit nicht gegessen werden konnten. Der Feigenbaum steht für Israel, das von Gott gepflanzt, bewahrt und geführt wurde, gedacht als ein Baum voller süßer Frucht für ihn. Nun steht derselbe Baum vor dem Messias, reich an Geschichte, an Offenbarungen, an Opfern, an Formen, aber ohne die Frucht des Glaubensgehorsams, ohne lebendige Umkehr, ohne Liebe, die Gott wirklich ehrt. In diese Lehre hinein spricht Jesus das Urteil, nimmermehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Was hier geschieht, ist kein unkontrollierter Ausbruch, sondern ein prophetisches Zeichen. Der Sklavenerlöser erklärt das System für unbrauchbar, das Gottes Hunger nur mit Blättern, nicht mit Frucht beantwortet. Am nächsten Morgen sehen die Jünger, was sein Wort bewirkt hat, und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Das Verdorren beginnt an der Wurzel, dort, wo man es zuerst nicht sieht. Lange bevor die Krone zusammenbricht, ist das Leben bereits versiegt. So blickt Gott auf fruchtlose Religiosität, er sieht nicht zuerst Gebäude, Programme und Gewohnheiten, sondern Wurzel und Saft, die verborgene Wirklichkeit des Herzens. Wenn an dieser Wurzel kein Vertrauen, keine Liebe, kein inneres Ja zu ihm ist, mag der Baum noch eine Zeit lang im religiösen Wind rauschen, doch vor Gott ist er schon verdorrt. Petrus ist überrascht, Jesus nicht. Für ihn ist der Weg klar, das, was Gottes Namen trägt, ihn aber in Wirklichkeit verfehlt, kann nicht die endgültige Antwort auf Gottes Sehnsucht sein. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, wofür dieses Gericht den Weg frei macht. Jesus bereitet hier den Übergang vor von einem nationalen, durch äußere Formen bestimmten Volk zu einer Gemeinschaft, die durch das Leben des auferstandenen Christus gekennzeichnet ist. Er kündigt einen Weinstock an, in dem nur diejenigen Frucht bringen, die in ihm bleiben, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Durch sein Sterben und Auferstehen schafft er eine neue Menschheit, in der Juden und Nationen in einem Leib mit Gott versöhnt sind. Was am Feigenbaum sichtbar wird, die Verwerfung eines Systems reiner Blätter, ist die notwendige Vorbereitung, damit diese neue Pflanzung Gottes Raum gewinnt. Und als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände, und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Der verfluchte Feigenbaum lädt dazu ein, die Diskrepanz zwischen sichtbarer Form und innerer Wirklichkeit nicht zu übertönen, sondern im Licht Jesu auszuhalten. Gerade dort, wo der Schein an Bedeutung verliert, gewinnt der Raum, in dem sein Leben echte Frucht hervorbringt. Wer nicht mehr vom eigenen Blätterwerk leben muss, kann neu staunen, dass der Sklavenerlöser selbst zum Weinstock wurde, damit in unserer Verbundenheit mit ihm das wächst, was Gott wirklich sättigt. Die Reinigung des Tempels, Christus bereitet Gottes Haus für das Kreuz. Nach dem Zeichen am Feigenbaum betritt Jesus den Tempel. Der Evangelist führt diese Szenen bewusst zusammen, der verdorrte Baum und das überfüllte Heiligtum spiegeln dieselbe Wirklichkeit. Markus berichtet, und sie kommen nach Jerusalem. Und er trat in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Der Ort, der Gottes Gegenwart, seine Heiligkeit und sein Erbarmen sichtbar machen sollte, hat sich in einen religiösen Marktplatz verwandelt. Notwendige Einrichtungen wie Opferkauf und Geldwechsel sind nicht an sich verwerflich, aber ihr Geist hat sich verschoben, aus Dienst ist Geschäft geworden, aus Nähe zu Gott ein Betrieb, der Menschen bindet und belastet. Dann sagte er, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Betthaus für alle Nationen genannt werden? Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Diese beiden Handlungen, das Verfluchen des Feigenbaums und die Reinigung des Tempels, zeigen an, dass die ganze Nation Israel, die von Gott für seinen Vorsatz erwählt worden war, fruchtlos und verderbt geworden war. Jesus schaut nicht nur auf Missstände einzelner Händler, sondern auf eine Gesamtentwicklung. Die drastische Geste, mit der er den Durchgangsverkehr stoppt, und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug, legt offen, wie sehr der Tempel zum Durchgangsraum geworden war. Was heilig sein sollte, war in den Fluss alltäglicher Zweckmäßigkeit eingespannt. Mitten in dieses Getriebe hinein lehrt er, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets für alle Nationen genannt werden? Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Jesaja 56 und Jeremia 7 klingen mit, besonders das Wort Räuberhöhle erinnert an die Klage Gottes durch Jeremia über ein Volk, das das Heiligtum nutzt, um sein Unrecht zu kaschieren. Aus der Perspektive des Himmels ist das nicht nur ein moralischer Verfall, sondern eine Pervertierung der Berufung, das Haus Gottes, gedacht als offener Raum der Anrufung für alle, ist zum Schutzraum für Unrecht geworden. Mit dieser Handlung schreibt Jesus Geschichte, aber er bleibt nicht bei Symbolik stehen. Markus fügt hinzu, und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten, sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Die Tempelreinigung ist Teil seiner Vorbereitung auf das Kreuz, sie verschärft die Auseinandersetzung, bringt die verdeckten Tötungspläne ans Licht und beschleunigt den Weg nach Golgatha. Der Sklavenerlöser reinigt das alte Haus und wird gerade dadurch von dessen Hütern verworfen. In gewisser Weise ist die Szene eine Vorwegnahme dessen, was am Kreuz geschieht, er setzt sich an die Stelle des Heiligtums, das gerichtet wird, damit ein neues Heiligtum entstehen kann. Denn geistlich gesehen bereitet Jesus hier den Übergang zu einer neuen Wohnstätte Gottes vor. Im Johannesevangelium deutet er das an, wenn er sagt, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Und der Evangelist erklärt, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Der Leib Christi, durch den Tod hindurch in der Auferstehung verherrlicht, wird zur wahren Stätte der Gegenwart Gottes. Von dort her wächst dann die Gemeinde als geistlicher Bau, in ihm wächst der ganze Bau, zusammengefügt, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Reinigung des steinernen Tempels ist so gesehen ein Abschied in schmerzhafter Klarheit und zugleich der Auftakt für einen neuen Anfang, Gottes Haus wird nicht mehr an Mauern, sondern an Christus und seinem Leib erkennbar sein. Und sie kommen nach Jerusalem. Und er trat in den Tempel und begann die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Die Reinigung des Tempels wirft ein Licht auf die Art, wie Christus das versteht, was im Namen Gottes geschieht. Sie entlarvt die Versuchung, aus Gottes Haus eine Bühne eigener Interessen zu machen, und öffnet zugleich eine Hoffnung, wo er handelt, ist sein Ziel nicht Zerstörung, sondern Wiederherstellung. In seiner Gegenwart kann Gemeinde neu zu dem werden, was sie schon in seinen Gedanken ist, ein ruhiger, offener Raum der Begegnung mit Gott, an dem Menschen nicht benutzt, sondern in die Nähe des Vaters geführt werden. Glaube, Vergebung und Gebet, die innere Vorbereitung der Jünger. Als die Jünger den verdorrten Feigenbaum entdecken, sind sie überwältigt von der Sichtbarkeit des Wunders. Petrus spricht aus, was alle denken: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus nimmt ihre Beobachtung auf, aber er verweilt nicht beim Phänomen. Er lenkt ihren Blick von dem, was sie sehen, zu dem, worauf alles ankommt, und Jesus antwortete und sagte zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Inmitten der bevorstehenden Erschütterungen, sein Leiden, der Zusammenbruch des vertrauten religiösen Rahmens, formt er in ihnen die innere Haltung, die sie tragen wird: Vertrauen auf Gott selbst. Nicht der spektakuläre Ausgang einer Situation, sondern die stille Bindung des Herzens an den lebendigen Gott wird zur entscheidenden Vorbereitung auf sein erlösendes Sterben. Der Herr antwortete: Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt: Werde aufgehoben und ins Meer geworfen, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Danach sprach der Herr weiter über das Gebet. Besonders hob er hervor, wie notwendig es ist, dass wir anderen vergeben, und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euer Vater, der in den Himmeln ist, auch euch eure Vergehungen vergebe. Hier sehen wir, dass wir die Vergehungen anderer vergeben, ist die Grundlage dafür, dass unser himmlischer Vater uns vergibt. Dieses Vertrauen beschreibt er mit einem Bild, das ihre Welt sprengt: Wahrlich, ich sage euch, wer auch immer zu diesem Berg sagt, werde emporgehoben und ins Meer geworfen, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dem wird es zuteil werden. Der Berg ist nicht nur ein Bild für allgemeine Schwierigkeiten, für die Jünger kann er auch an den Tempelberg erinnern, an die gewaltigen religiösen Strukturen, die sich unverrückbar vor ihnen auftürmen. Jesus sagt ihnen, dass eine Beziehung zu Gott möglich ist, in der selbst die massivsten Hindernisse nicht das letzte Wort haben. Er rückt den Fokus dabei vom eigenen Glaubensgefühl auf die Zuverlässigkeit Gottes: Habt Glauben an Gott. Es geht nicht darum, sich in einen Zustand innerer Stärke zu versetzen, sondern darum, sich einem Gott anzuvertrauen, der größer ist als der Berg. Direkt im Anschluss verbindet er dieses Vertrauen mit der Praxis des Betens: Deswegen sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch zuteil werden. Beten wird hier nicht als fromme Pflicht beschrieben, sondern als Teilnahme an Gottes eigenem Handeln. Jesus öffnet seinen Jüngern eine Sichtweise, in der ihre Bitten nicht an einem verschlossenen Himmel abprallen, sondern in Beziehung zu einem Vater stehen, der hört und antwortet. Gerade weil er weiß, dass die äußeren Stützen fallen werden, die sichtbare Gegenwart des Meisters, das vertraute Heiligtum, die gewohnte Umgebung, führt er sie hinein in die unsichtbare, aber tragfähige Wirklichkeit, ein Leben vor dem Angesicht des Vaters, in dem ihre Worte Gewicht haben, weil sie in seinem Willen verankert sind. Doch Jesus bleibt nicht beim Glauben als innerer Haltung und beim Gebet als geistlicher Praxis. Er stößt tiefer vor, bis an den Punkt, an dem vieles blockiert sein kann: Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Der Weg zum Kreuz, den er vorangeht, ist ein Weg der Selbsthingabe und Vergebung. Die Gemeinschaft, die aus seinem Tod und seiner Auferstehung hervorgehen soll, kann nicht auf unvergebenen Verletzungen gebaut sein. Wer an Gott glaubt, wie Jesus es hier beschreibt, wird nicht nur Berge vor sich, sondern auch Mauern zwischen sich und anderen vor Gott bringen. Vergebung ist dabei kein billiges Übergehen von Unrecht, sondern ein Loslassen des eigenen Anspruchs auf Vergeltung in der Gewissheit, dass Gott gerecht ist und dass man selbst aus seiner Vergebung lebt. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sagte zu ihnen: Habt Glauben an Gott. Die Lehre Jesu über Glauben, Gebet und Vergebung zeigt, wie eng die innere Geschichte des Herzens mit seinem Erlösungsweg verbunden ist. In allem, was äußerlich ins Wanken gerät, lädt er zu einer Haltung des Vertrauens ein, die nicht auf sich selbst schaut, sondern auf den Vater. Dort, wo Groll sich lösen darf und Bitten vor Gott ausgesprochen werden, entsteht jener weite Raum, in dem seine Gnade ihre Gestalt gewinnt, oft unscheinbar, aber tief wirksam. Herr Jesus Christus, du Sklavenerlöser, danke, dass du nicht nur für uns ans Kreuz gegangen bist, sondern auch die Geschichte, die Menschen und die Herzen vorbereitet hast, damit dein Erlösungswerk sichtbar werden konnte. Reinige auch heute alles in uns und in deiner Gemeinde, was nur Schein ist und keine Frucht für Gott bringt, und erfülle uns neu mit deinem Leben. Lass unsere Gemeinschaft mit dir zu einem lebendigen Betthaus werden, in dem Glaube, Vergebung und Fürbitte Raum finden, und stärke uns, dir zu vertrauen, auch wenn du in unserem Leben überraschend und herausfordernd handelst. Wo wir an Menschen schuldig geworden sind oder an ihnen festhalten, schenke uns ein weiches Herz und die Freiheit zu vergeben, so wie du uns vergeben hast. Richte unseren Blick auf dein Kreuz und deine Auferstehung, damit wir mitten in einer unsicheren Welt in deiner Gnade verwurzelt bleiben und Frucht bringen, die dem Vater Freude macht. Amen.